Kulturradio vom RBB. Das Gespräch.
Dazu begrüßt sie Lydia Lange. Es gibt Leute, die behaupten, dass in Afrika Millionen Menschen auf den Koffern sitzen, um nach Europa zu kommen. Europa schottet sich ab, einerseits. Andererseits wird darüber nachgedacht, wie Fluchtursachen bekämpft werden können. Ich habe heute einen Gast im Studio, der Experte ist in Sachen Entwicklungszusammenarbeit. Was ihn seit seiner Jugend antreibt, hat er einmal so beschrieben: die Verbesserung der Lebensumstände armer Menschen in Entwicklungsländern und was große Unternehmen dazu tun können. Klaus-Michael Leisinger ist Soziologe und Ökonom. Er hat lange in Afrika gelebt und gearbeitet und er hat eine eigene Stiftung gegründet, die Globale Werteallianz. Herr Leisinger, wie kamen Sie zu diesem Lebensthema? Das war ganz früh und das fing, glaube ich, mit Arbeiten an.
Ja, ich komme aus Verhältnissen, wie sie damals normal waren. Das heißt, relativ bescheidene Verhältnisse im Vergleich zu heute. Und ich musste eigentlich, seit ich 14 Jahre alt war, in den Ferien immer arbeiten und habe deshalb relativ rasch die Arbeitswelt sozusagen kennengelernt. Und habe auch immer dort schon gesehen, dass es ganz unterschiedlichen Umgang mit Menschen gibt. Das ist damals so die erste Phase gewesen, wo Gastarbeiter aus Italien kamen und die wurden schlechter behandelt als jetzt ich zum Beispiel als Bub. Und das hat mir offensichtlich meine Mutter und mein Vater mitgegeben. Ich hatte immer ein großes Empfinden für Gerechtigkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, das ist ungerecht. Ja? Und wenn etwas ungerecht ist, dann darf man sich nicht zurückhalten. Ich habe mich dann eingesetzt und daraus hat sich dann mit der Zeit etwas ergeben. Und dann kam einmal der Biafra-Krieg damals, wo die erste große Hungersnot ausgerufen und ich habe damals gedacht, da muss ich etwas machen, da will ich etwas machen, weil man als junger Mensch ja relativ unkompliziert ist, habe dann eine Büchse genommen und bin in Lörrach von Laden zu Laden gegangen, habe Geld gesammelt und habe das einem biafranischen Studenten in Basel gegeben. Was er damit gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich habe gedacht, so jetzt habe ich wenigstens etwas geholfen.
Sie haben angefangen, Soziologie zu studieren in Basel.
Ökonomie.
Und Ökonomie.
Ja, genau.
Und Sie haben als Werkstudent gearbeitet, ja, bei Ziba, dann später bei Ziba Geigy.
Genau.
Das war, um Geld zu verdienen, nicht weil die Firma Ihnen so wichtig war.
Ja gut, ich habe Lastwagen gefahren, ich habe Straßenbau gemacht, ich habe gefrorene Schweine abgeladen im Basler Hafen. Das waren alles nicht wahnsinnig attraktive Arbeiten und erst noch mit wenig Geld verbunden. Und dann dachte ich, ich möchte aufs Büro. Und aufs Büro in Lörrach gab es nicht allzu viele Möglichkeiten, aber in Basel. Und Basel hat einen badischen Bahnhof und da kann man damals 7 Minuten, 50 Pfennig, kommt man dorthin vom Lörracher Bahnhof. Und gegenüber des badischen Bahnhofs war die Geigy, das heißt, ich konnte einfach nur über die Straße und dort hatte ich mich beworben. Und meine erste Stelle war dort, dass ich die Farbstoffkartei von alphabetisch auf numerisch umsortieren musste. Das habe ich gerade noch geschafft von der intellektuellen Herausforderung her. Aber ich bin dort geblieben, weil, wie soll ich sagen, die Menschen sind anders miteinander umgegangen, wie ich das aus Deutschland kannte.
Wie anders?
Anständiger.
Aha.
Das hat zum Beispiel, also der Zug ist angekommen, 7.27 Uhr, um 7:30 fing man an zu arbeiten, man rannte relativ rasch über die Straße und dort kam ich ganz oft an mit dem damaligen Chef der Firma, der Karl Köchlin. Und was mir so imponiert hat, der Karl Köchlin hat jeden Morgen den Portier mit dem Namen begrüßt. Ja? Guten Morgen, Herr Droxler. Ja? Und der Herr Droxler sagte, guten Morgen, Herr Köchlin. Und dann sagte Köchlin noch im Vorbeilaufen, wie geht's? Und Droxler sagte, gut, und alles war okay. Und einmal, als Droxler nix sagte, blieb Köchlin stehen und sagte, um 10 bei mir im Büro. Und ich habe gedacht, in so einer Firma möchte ich mal arbeiten.
Ziba Geigy ist ein ganz großes Chemieunternehmen, ein Pharmakonzern. Ja. Ich glaube, sehr bestimmend war ein richtiger Zufall, dass Sie diesem Herrn Köchlin begegnet sind und er auch Sie gefragt hat, wie es Ihnen geht und was Sie machen.
Das ist wahr. Das war ja die Zeit, wo junge Menschen längere Haare hatten und farbigere Kleider und so. Also ich habe mich von meinem Kleidungsstil offensichtlich maßgeblich unterschieden von dem, was dort normalerweise im Büro gearbeitet hat. Drum eines Tages traf mich Samuel Köchlin und er sagte, was machen Sie denn hier? Ja, und ich habe gesagt, ich muss arbeiten. Was studiere ich? Ich habe gesagt, Ökonomie und Sozialwissenschaften mit Fokus auf Entwicklungsländer. Und da sagte er, das interessiert mich. Wie finden Sie ist unsere Performance in Afrika? Und ich sagte mit dem Brustton der Überzeugung, alles falsch, ja. Also, wie kann man nur, ja.
Waren Sie ein 68er eigentlich?
Ja, natürlich.
Vom Alter her kommt
ja,
es hin, Sie sind jetzt 61.
Ich habe auch 68 studiert. Über diese 68er gibt es ja einen großen Mythos. Da muss man sich hüten, dass man da reinfällt. Fakt ist aber, dass mein Professor, der Carl William Kapp, das war jemand, der die Dependenztheorien sehr hoch gehalten hat. Dass im Prinzip die Kolonialisierung noch lange nicht fertig ist, sondern einfach subtilere Formen angenommen hat und dass eben die kapitalistischen Unternehmen da eine ausbeuterische Rolle spielen. Das war Teil des Lehrinhalts und als Student nimmt man sowas dann auch auf, ja, und bildet sich eine Meinung. Und dieser Samuel Köchlin, ein sehr aufgeklärter Mensch, sagte, ah ja, das reicht mir nicht, das müssen Sie mir erklären. Und daraus resultierte, dass ich eine sogenannte Geschäftspolitik für Afrika schreiben durfte in den Semesterferien. Und da habe ich natürlich das ganze Herzblut eingegeben, ja, und habe das dann abgegeben dem Menschen, der da die Region Afrika vertrat. Und er las das und sagte, oh ja, das ist schade, Herr Leisinger, Sie sind so ein sympathischer Mensch, aber mit dem werden Sie bei uns nicht lange arbeiten. Und da gab es dann diese Politik dem Samuel Köchlin. Und Samuel Köchlin hat gelacht, hat gesagt, er findet das ganz toll. Und dann lachte er, zog an seiner Pfeife und sagte, für heute in 50 Jahren. Ja? Aber daraus entstand der Gedanke, wir sollten eine Geschäftspolitik für Entwicklungsländer haben. Und die wurde mir anvertraut. Aber jetzt nicht alleine mit meinen Idealen, sondern eingemittet in Leuten von der Finanz, von der Pharma, von der Agro, von den Farbstoff-Alpha. Und daraus entstand nach einem Jahr eine Geschäftspolitik für die Länder der Dritten Welt. Und drei Dinge halte ich nach wie vor für innovativ. Das erste war, nicht alles, was in der Schweiz richtig und gut ist, ist auch, wenn man es überträgt, richtig und gut in Nigeria oder im Kongo. Das erste. Das zweite, wer breitere Schultern hat, soll mehr tragen. Das heißt, es geht nicht ums Verkaufen von Produkten, es geht ums Lösen von Problemen. Und da muss man zur Not eben noch andere Dinge, Services hinzugeben. Und das dritte war, dass man sagte, jeder Bürger, aber auch jeder institutionelle Bürger sollte eigentlich auch karitative Arbeit machen. Und da war die Stiftung dann, die man gegründet hat. Und das wurde angenommen von der Geschäftsleitung und vom Verwaltungsrat. Und dann habe ich dort gearbeitet, dann nach meiner Promotion. Und eines Tages fragte mich eben der gleiche Samuel Köchlin, ob ich mir einmal vorstellen könnte, diese Stiftung zu leiten. Da habe ich gesagt, natürlich, ja. Dann sagte ich, gut, aber dann sind Sie am Ende dieses Jahres draußen und Sie können sich aussuchen, Ostafrika oder Westafrika, Agro oder Pharma. Und ich habe dann Ostafrika und Pharma ausgesucht und war dann 4 Jahre in Kenia, in Ostafrika. Und Sam Köchlin hat mir gesagt, nur wenn ich im Geschäft erfolgreich bin, hätte ich nachher die interne Glaubwürdigkeit für nicht geschäftsspezifische Arbeit einzustehen und aufzutreten.
Im Geschäft erfolgreich sein heißt was?
Im Geschäft erfolgreich sein heißt vermutlich Umsatz zu haben, Umsatz zu steigern, Kosten im besten Fall unterproportional steigen zu lassen. Und es war aber ein Verkäufermarkt. Also es gab damals nicht genug Devisen. Deshalb war nicht die Frage, wie viel Werbung müssen wir machen, damit wir unsere Produkte verkaufen können, sondern wie ist die Allokation der Produkte, dass sie möglichst breit übers Land gestreut ist und nicht alles in der Hauptstadt in Nairobi verkauft wird. Aber es war deshalb eine gute Lehre, nicht nur, weil man im Geschäftssilo sozusagen anders denkt wie im karitativen Silo oder bei den NGOs oder bei der Politik, sondern dass es eine große Menge gemeinsamer Probleme gibt, die man auch nur gemeinsam lösen kann. Und das war eigentlich seither auch immer meine Überzeugung. Komplexe Probleme einer großen Dimension kann kein Einzelner lösen, sei er noch so begabt oder so guten Willens. Wir brauchen Koalitionen. Und Koalitionen mit unterschiedlichen Begabungen, unterschiedlichen Ressourcen, unterschiedlichen Fähigkeiten sind eine hochinteressante Sache, aber nicht immer eine harmonische Sache, weil Leute mit starken Überzeugungen in etwas reingehen und man dann irgendwo den gemeinsam tragfähigen Korridor für Handlungen finden muss.
Können Sie es konkret machen? Also jetzt am Beispiel von Ostafrika, von Ihrer Arbeit. Also ich habe jetzt im Hinterkopf, Sie sind dahin geschickt worden, erstmal um Erfahrung zu sammeln und um ganz einfach Medikamente zu verkaufen und zwar so breit wie möglich.
Also ich würde mir jetzt einbilden, Gesundheitsprobleme zu lösen.
Okay.
Medikamente zu verkaufen sind ein Teil davon. Und das Problem ist einerseits, dass man eine sehr schlechte ländliche Infrastruktur hat. Es sind eben nicht nur keine Kliniken dort oder keine Gesundheitszentren, es hat auch keine Straßen oder schlechte Straßen. Und das bedeutet, dass zur Not jemand, der sehr krank ist, 2-3 Stunden laufen muss, bis er an einen professionellen Helfer kommt und dort 2-3 Stunden in der Schlange stehen muss, bis er endlich da ist und dann wieder zurück muss. Und die Frage ist, wenn man das Problem, die Diagnose des Problems fällt relativ leicht, nur was ist die Therapie, was kann man machen? Und ich hatte immer die Hoffnung und auch die begründete Hoffnung, wie sie herausstellte, die NGOs können Dinge, die die Industrie nicht kann. Die Industrie kann Dinge, die die NGOs nicht können. Und beide zusammen können Dinge, die der politische Akteur vielleicht nicht will oder nicht kann oder aus Ressourcenmangel, selbst wenn er wollte, nicht könnte. Und das hat dann zu verschiedenen Pilotprojekten geführt, die große Lernerfahrung waren. Ein Beispiel, die Maasai, das ist ein Nomadenvolk, die da mit ihren Rindern der Regenzeit hinterherlaufen und die trinken Blut der Rinder und die trinken die Milch der Rinder, aber sehr viele Rinder sind tuberkulös und sehr viele Maasai sind tuberkulös. Und die Problematik ist dann, wie heilt man solche Menschen, weil die nie dort sind, wo man sie das letzte Mal gesehen hat. Und wenn man diese Medikamente, die man einsetzt, die A, teuer sind, aber B, wenn sie nicht regelmäßig über eine bestimmte Frist genommen werden, zu Resistenzen führen, wie macht man das? Und da fährt man gut, wenn meine Oma hat immer gesagt, Klaus, der liebe Gott hat dir 2 Ohren, 2 Augen und nur einen Mund gegeben. Das ist eine gute Strategie, wenn man in unbekanntem Terrain ein Problem lösen möchte. Und ich habe dann sehr gute Erfahrungen gemacht mit Missionen, mit Missionsschwestern, mit Missionsärzten, die über einen großen Fundus von Wissen verfügen, der jetzt eben bei der Pharmaindustrie nicht vorhanden ist. Und wenn man solche Expertisen zusammenbringt, entstehen völlig neue Lösungen.
Ich kürze das ab, weil sehr viele einzelne, ganz spannende Dinge fallen mir jetzt ein, die Sie mir erzählen könnten. Tatsächlich war diese Arbeit in Ostafrika dazu da, um später eine Stiftung übernehmen zu können.
Ja, ist die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, als ich diese Politiken geschrieben habe, als junger Mensch ist man idealistisch und macht das, was die Franzosen diese schreckliche Reduktion des Problems, die Vereinfachung des Problems nennen. Und die Probleme sind natürlich nicht einfach. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass sie in einer Dorfgemeinschaft etwas machen wollen und natürlich da mit den Dorfältesten reden, aber dass es bei solchen Projekten, wenn es einen Impact hat, immer zu Machtverschiebungen kommt. Dass nicht unbedingt diejenigen profitieren, die schon immer die Macht hatten, sondern andere profitieren, zum Beispiel Frauen statt Männer. Und dass das dann als etwas betrachtet wird, was den Status quo gefährdet und dann Leute, die eigentlich Interesse haben sollten, am gleichen Ende des Seils zu ziehen, dann aus irgendwelchen Gründen das dann nicht mehr machen. Und das ist nicht schlechter Wille. Das sind kulturelle Eigenheiten, die man dann auch nicht durch lautere Stimmen oder Drohungen beseitigen kann, sondern die Frage ist, wie kann ich den einbeziehen? Wie kann ich eine Win-Win-Situation schaffen? Wie kann ich eigentlich den so verführen und ermutigen, dass er am Schluss das Resultat sich zuschreiben kann? Und dann ist für mich das Problem gelöst. Die müssen nicht meinen Namen kennen in 10 Jahren, aber er muss das Gefühl haben, das ist das, was er wollte. Und dann hat er auch Interesse, dass es weitergeht.
Auf welche Erfolge blicken Sie gerne zurück aus dieser Zeit?
Also eines meiner Programme, die mir wirklich am Herz lagen, war das Lepra-Programm. Es gab damals, als ich anfing mit Lepra-Arbeit, noch etwa 6 Millionen Lepra-Kranke. Heute gibt es nur noch 200.000. Ich habe über viele Jahre innerhalb der Firma dafür gekämpft, dass man die Lepra-Medikamente kostenlos abgibt und habe dann bei der Fusion von Ciba-Geigen-Santo zu Novartis mit dem neuen Chef, das war der Daniel Vasella, der hat mich nach seiner Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten angerufen und hat gesagt, was kann ich für die Stiftung machen? Und ich sagte, schenk mir die Lepra-Medikamente und er sagte ja. Ja, das war ein wunderbarer Augenblick, ja, Epiphanie, weil 10 Jahre vorher hatte ich dafür gekämpft und es ging nicht, ja, dass man sagte, du, wir sind nicht die Caritas, wir sind ein kommerzielles Unternehmen und es ist ja Geld da von den Hilfswerken und so weiter. Und mir war das wichtig. Und das Zweite war dann der Lerneffekt auch schon von Afrika, die Tatsache, dass ein Medikament kostenlos zur Verfügung steht, ex Basel, heißt noch lange nicht, dass es dort ist und dann dort ist, wenn es gebraucht wird von den Leuten, die es brauchen. Das heißt, es hat logistische Probleme, es hat Anreizprobleme. Sehr viele medizinische Professionals auf dem Land haben damals so wenig verdient, dass sie nebendran einen zweiten Job hatten und Landwirtschaft hatten und nicht notwendigerweise dann da waren, wenn Patienten gekommen sind. Die neue Therapie, die Novartis entwickelt hatte, die hatte keine Resistenzen und hatte sehr wenig Nebenwirkungen. Aber man musste darauf achten, dass die Produkte regelmäßig eingenommen werden. Bei der Pauci-Bazilliären, bei der nicht infektiösen Lepra 1 Jahr und bei der infektiösen Lepra mindestens 1,5 Jahre. Und ich weiß nicht, wie viele Leute in Deutschland ihre Kreislauftabletten jeden Tag nehmen, ein ganzes Leben. Ja, manchmal vergisst's mal oder es kommt einem was dazwischen. Und das mag beim Kreislauf jetzt nicht so schwierig sein, aber wenn Sie eben bei Infektionskrankheiten nicht dranbleiben, dann bekommen Sie Resistenzen und das ist ein Problem. Also muss man sich nach Partnern umschauen, die die lokale Verteilung aufnehmen. Man muss fragen, ja, wenn ich euch was helfen kann, was ist das? Und wissen Sie, Frau Lange, Lepra-Patienten der 80er und 90er Jahre, das sind Menschen wie Sie und ich. Mit ihrer eigenen Würde. Die hatten das Pech, eine Krankheit zu bekommen, die damals nicht heilbar war. Und diese ganzen Verstümmelungen an Händen, an Füßen, im Gesicht, die machen die Menschen zu Aussätzigen im eigentlichen Sinne. Man sieht denen die Krankheit an. Und man hat Angst vor dieser Krankheit, sie ist stigmatisiert. Dabei vom ersten Tag der Behandlung an sind die nicht mehr infektiös. Und ich habe immer das aus absichtsvoll gemacht, wenn ich ein Leprosarium besucht habe, dass ich die Leprösen in den Arm genommen habe, ja, und den Rücken getätschelt habe und gesagt, komm du und ja, wie geht's dir? Auch um zu zeigen, nicht nur ich bin mir nicht zu schade, sondern du musst keine Angst haben. Und die Reaktion der Menschen ist herzzerreißend, ja. Da fängt jemand an zu weinen. Warum? Ja, den hat schon 10 Jahre niemand mehr in den Arm genommen. Und das ist nicht romantisch, das ist einfach, Menschen brauchen Zuneigung, Menschen brauchen Hilfe und wenn man die geben kann, dann kann man die nicht nur mit materiellen Dingen geben, sondern auch mit der Einstellung.
Dass Sie das Lepra-Medikament geschenkt bekommen haben vom Konzern, war das zurzeit schon, als Sie Leiter der Stiftung Novartis waren?
Ja.
Erzählen Sie, was diese Stiftung gemacht hat und was sie bewirkt hat, was sie bewirken konnte?
Also lassen Sie mich mit dem Bewirken anfangen. Es ist immer schwierig. Sie sind ein Akteur in einem großen Mosaikbild von Akteuren. Das heißt, wenn Sie etwas erreichen, dann ist das immer auch, weil andere Ihnen geholfen haben, dann ist es immer auch, weil es Zusammenarbeit gab und Expertise eingebracht wurde. Alleine können Sie einfach nur kurzfristig etwas erreichen, ja. Ich habe sehr oft amerikanische Unternehmen gesehen, die Chefs eingeflogen haben, um ein Band durchzuschneiden, um eine Klinik oder eine Schule zu eröffnen. Ja, wenn danach aber keine Ärzte und keine Lehrer sind, die bezahlt werden müssen vom Staat, dann ist das nicht besonders gut. Bei der Lepra war das so, dass es ein ausgesprochen gutes Netz von Lepra-Organisationen gab, auch die Deutsche Aussätzigenhilfe in Deutschland, viele kirchlichen Gemeinden und also lokale Kirchen Lepra-Arbeit betrieben haben, aber die Staaten mit der Welle von HIV-AIDS, Tuberkulose, Malaria und zur gleichen Zeit eben auch im modernen Sektor des Landes die Zivilisationskrankheiten wie Blutdruck, Depressionen, weiß ich was alles, dass man dann, wenn man pro Patienten nur 20 oder 30 Euro am Tag im Jahr hat, ja, dass man dann Prioritäten setzt. Und Prioritäten werden ganz oft auf die städtischen Eliten gesetzt. Ja, es hat, in Nairobi hat es auch ein Krankenhaus, die Operationen am offenen Herzen machten. Und ich habe mal mit Kollegen ausgerechnet, wenn man, damals flog die Lufthansa noch nach Nairobi, wenn man in der Lufthansa jeden Tag ein Bett oder einen Platz in der ersten Klasse reservieren würde, für den Fall, dass ein Patient nach Deutschland geflogen würde, würde das sehr, sehr viel weniger kosten, wie wenn man jetzt hier eine Infrastruktur aufbaut, die nur von ganz wenigen Menschen genutzt werden, während schon 15 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums in den großen Slums Menschen an Lappalien sterben, nicht geimpft werden, Malaria sowieso, Infektionskrankheiten, wie kriegt man das hin? Und das sind große Koalitionen sozusagen, und in solchen Koalitionen muss man zuallererst demütig, als wenn man Industrievertreter ist, demütig auftreten, weil man einem Vorurteil gegenübertritt. Was ist dessen geheime Agenda? Der will doch am Schluss nur mehr Medikamente verkaufen. Und was ich in meiner Zeit als Stiftungsleiter gemacht habe, ist, wenn wir Medikamente brauchten, die auch die Firma hat, dafür die kostenlos abgeben, damit es keinen Interessenkonflikt zwischen Marketing und karitativem Handeln gibt. Und ich halte das deshalb für wichtig, weil das einem auch glaubwürdiger macht bei denjenigen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber unter dem Strich wurde es mit dieser Therapie möglich, Menschen zu heilen und jetzt eben frühzeitig zu heilen, bevor sie Verstümmelungen haben. Lepra fängt an mit diskolorierten Flecken auf der Haut. Und jetzt ganz einfach, wenn man da eine Nadel reinsteckt und der spürt's nicht, ist das vermutlich Lepra, weil die peripheren Nerven zerstört werden. Und wenn man Menschen in diesem Stadium der Krankheit heilt, dann werden sie nie anders aussehen wie jetzt. Ja? Und ihnen bleibt dann erspart, dass sie diese schrecklichen Leiden haben müssen. Und heute ist es eben so, dass die Altleprösen sozusagen, die sterben langsam, ja, und dass das Bild der Lepra nicht mehr so präsent ist im Alltag. Und dass jetzt eben die Gefahr besteht, dass man sagt, naja, das Problem ist ja gelöst. Nein, das ist eine Infektionskrankheit und man muss schauen, wo wird sie übertragen, was sind die spezifischen Umstände, um zu verhindern, dass mehr Ansteckungen. Es kommen immer noch circa 150.000 neue Fälle pro Jahr. Und ich habe eben dort immer dafür plädiert, dass man die nicht nur heilt, sondern dass man die bei der Hand nimmt und zurückläuft, wo sie herkommen, um zu schauen, wo ist das Ansteckungsnest sozusagen.
Als Musik haben Sie uns mitgebracht etwas, was Sie höchstwahrscheinlich an Afrika erinnert, nämlich den Song Homeless von Paul Simon.
Ja, ich finde die ganze Graceland-Platte finde ich wunderschön. Und mir hat Paul Simon imponiert, weil es war ja noch zu einer Zeit, wo es einen Boykott gegen Südafrika gab, die Apartheid noch existierte. Und er ist dennoch gegangen und er hat das mit lokalen Musikern gemacht. Und es gibt fantastische Musiker in Afrika, in Ostafrika wie in Westafrika, temperamentvolle, melodische, schöne Geschichten. Und er hat das gemacht und hat mit denen auf Augenhöhe zusammengearbeitet und wurde dafür kritisiert in Amerika, dass er ja im Prinzip den Boykott bricht und so. Und dann kommen die üblichen Verdächtigungen, ja, dass er ja kommerziell
das er ausnutzt auch
profitieren
Musiker,
will.
Ne?
Genau, dabei hat er die nach amerikanischen Mustern entlohnt, ja, und hat sie auch nach Amerika geholt, hat den Leuten Karrieremöglichkeiten eröffnet, die sie sonst nie gehabt hätten. Und die Musik ist sehr schön. Und vor allen Dingen, ich habe immer in der Zeit, als ich in Ostafrika arbeitete, war die Grenze zwischen Kenia und Tansania geschlossen. Und da musste man am Samstag über Addis Abeba nach Dar es Salaam fliegen. Und dort bin ich immer, weil es sehr wenig zu tun gab, am Sonntagmorgen in die deutsche Kirche gegangen. Und die hatten einen afrikanischen Chor. Und die sangen einfach zum Niederknien schön.
So, und jetzt hören wir Hopeless von Paul Simon.
Homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake.
Paul Simon, Homeless. Sie hören das Gespräch im Kulturradio des RBB. Mein Gast ist Klaus Leisinger, 71 Jahre alt. Er stammt aus Lörrach, ist Professor für Soziologie an der Universität Basel, ehemaliger Leiter der Novartis-Stiftung und er setzt sich seit mehr als 30 Jahren auf internationaler Ebene für eine Globalisierung mit menschlichem Antlitz ein. Die wollen doch nur Medikamente verkaufen, haben sie eben in einem Nebensatz gesagt. Und das ist, glaube ich, ein Vorurteil oder ein Urteil, was ihnen oft begegnet ist. Nicht nur einfach so im Gespräch auf der Straße, sondern auch von Soziologiekollegen, die meinen, das sind Kapitalisten, das ist immer ein Ziba-Geige, das ist ein großer Konzern und der will verkaufen, da ist das Ökonomische das Wichtige. Ja. Was antworten Sie auf solche
Ja, zunächst einmal werde ich sagen, klar wollen die verkaufen, das ist ein Pharmakonzern und das Verkaufen ist das eine, aber das Verfügbarmachen von Heilung für Patienten ist das andere. Ja. Zwischen der Diagnose von Krebs bei meinen Eltern und der Beerdigung waren jeweils etwa 18 Monate. Hätte es damals die Medikamente gegeben, die es heute gibt, wären die am Leben. Ja, also es wird ja nicht Geld um des Geldes willen bezahlt, sondern es wird Geld bezahlt, um zu Therapien zu kommen, die das Leben retten oder chronische Krankheiten besser erlebbar machen. Aber das Problem, das dahinter steckt, ist ein ernsthaftes. Jeder wird Ihnen zugeben, dass in der Abwägung von Gütern Leben immer höher steht wie Profit. Es ist aber so, dass es die neuesten Krebsmedikamente heute, die kosten um die 100.000 Dollar oder Euro. Und das bedeutet ex definitione, dass 98% der Menschheit ausgeschlossen sind, weil sie nicht so, wenn sie nicht krankenversichert sind oder die Versicherung sowas nicht bezahlt oder nicht das eigene Geld haben. Und dann stellt sich die Frage, in welcher Verantwortung steht ein Unternehmen dann? Weil es ist offensichtlich so, dass der Zugang zu diesem Medikament entscheidet über Leben und Tod. Und das ist eine ernsthafte Sache, über die es sich lohnt, seriös nachzudenken. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man sowas angeht, aber keine Möglichkeit ist, dass ein Unternehmen allein ein Problem löst. Da muss man verhandeln mit, wer könnten da Partner sein. Heute gibt es eine Gates Foundation oder es gibt andere Institutionen wie die Oxfam. Welche Art von Zusammenarbeit muss man machen? Was ist die Verantwortung? Und wissen Sie, was, wenn man über die Verantwortung von Unternehmen redet, dann macht man implizit eine Entscheidung über, was ist eine faire gesellschaftliche Arbeitsteilung. Es ist zwar jedem klar, dass die Kirche was anderes macht im Dorf, wie der Bürgermeister und der Polizist was anderes macht, wie der Tante-Emma-Ladenbesitzer. Aber wenn das auf das ganze Land geht oder womöglich global, wer ist für was zuständig im Sinn von rechenschaftspflichtig, dann ist nicht klar, was da läuft. Und wenn es um die Verantwortung von Unternehmen geht, dann unterscheide ich immer in zwei Dimensionen. Das eine ist legal und da müssen wir nicht drüber reden, ob sich Unternehmen an die Gesetze halten sollen, ja oder nein. Das ist nicht negotiabel. Und es gibt legitim. Und legitim ist, was erwarten die Menschen über das Legale hinaus? Und da erwarten die Menschen meiner Meinung nach zum Beispiel, dass wenn man in Bangladesch arbeitet oder in Paraguay, dass man nicht die lokalen Umweltgesetze als Maßstab nimmt, sondern das, was man in der Schweiz oder in Deutschland für richtig hält, weil es ist die gleiche Natur, sind die gleichen Menschen. Warum solle man da was anders machen? Bei den Löhnen ist es anders, weil der Warenkorb anders ist und da gibt es auch Modelle, wo man sagt Living Wage, das hat ja schon Papst Leo der 13. bei seinem Rerum Novarum, die erste Sozialenzyklika gemacht, der Lohn soll so hoch sein, dass damals noch der Mann, derjenige, das Einkommen verdient, seine Frau und seine Kinder, dass die anständig leben können. Da sind wir heute schon wieder ein Stück weg davon, weil die Globalisierung bringt eine Situation, wo dann auch Arbeiter oder Menschen in Deutschland, die nicht besonders gut ausgebildet sind, plötzlich konkurrieren mit Maschinen in Deutschland oder Menschen in China. Und wenn man das Ökonomische dann alleine als Kriterium nimmt, dann geht Sozialkapital kaputt. Und dann findet ein Erosionsprozess nicht nur Solidarität, sondern auch Gemeinschaftsgefühl. Da passiert etwas. Und wenn man Unternehmen daran misst, ob sie beim Finanzkapital, beim Sozialkapital und beim Naturkapital gut sind, diese Triple Bottom Line, dann ist das was völlig anderes, wie wenn man die Quartalsergebnisse von Unternehmen anschaut und die stille Erwartung hat, da muss jedes Vierteljahr 5% mehr sein. Weil wenn der Fokus nur auf das kurzfristig finanziell Rentable läuft, dann kommt es zu Verzerrungen, dann kommt es zu Entsolidarisierung, dann kommt es zu einer Situation, wo Menschen in Industrieländern dann plötzlich das Gefühl haben, sie sind abgehängt, sie spielen keine Rolle mehr. Das wird von bestimmten Parteien aufgegriffen, in dem dann auch noch eine fremdenfeindliche Dimension reinkommt. Und plötzlich verändert sich das politische Gefüge und dann kann noch unter Umständen viel mehr passieren.
Tatsächlich, naja, ich würde sagen, die Mehrzahl der Unternehmen schaut darauf, muss darauf schauen, wie der Abschluss ist. Das kann ja gut sein, dass die anderen Aspekte sehr wichtig sind, ja, und dass wir die sehr wichtig finden. Sie sagten eben, Mann, wenn man, ja, darauf schaut. Aber, ja, wer ist denn das, wer darauf schaut?
Ja, es ist die Öffentlichkeit. Schauen Sie, die großen Unternehmen, es geht ja nicht nur die großen an. An den großen kann man das nur gut erklären, weil die eben auch die finanzielle und die technische und die organisatorische Macht haben, Dinge zu verändern. Aber im Großen und Ganzen ist es ja legitim, dass ein Aktionär oder ein Eigentümer eine Verzinsung seines Kapitals möchte. Und es ist legitim, dass die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, einen anständigen Lohn möchten. Und von daher, ich würde den Gewinn, wenn man den Gewinn als Hauptziel betrachtet, dann läuft etwas falsch. Wenn man den Gewinn letztlich als Belohnung für alles andere betrachtet, dann läuft etwas richtig. Also wenn die Kunden zufrieden sind, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn man in der Gemeinde, in der man arbeitet, ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft ist, dann läuft eine völlig andere Chemie und die ist auch profitabel. Aber die Qualität des Gewinns ist eine andere, wie wenn man einfach an jeder Stellschraube nochmal ein Stück rückt, damit noch mehr Geld rauskommt.
Das nochmal widersprechen. Die Skandale der Großbanken, die, ja, deutsche Autoindustrie, macht es mir wirklich schwer zu glauben, dass da eine Redlichkeit der Verantwortlichen ist und dass da weitergedacht wird als an den Profit.
Also lassen Sie mich hier ein öffentliches Geständnis machen. Hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, glaubst du, dass die deutsche Autoindustrie über Jahre mit einem kriminellen Geschäftsmodell Gewinne macht, hätte ich gesagt, metaphorisch, geht doch rüber in die DDR. Ja, also das gibt's doch gar nicht. Ja, gab's doch. Ja, bei den Banken ähnlich. Ja, und das Interessante für mich ist, in einer Zeit, wo jetzt Systemversagen kapitalistischer, Manchester-liberalistischer Natur stattgefunden hat, haben die sozialdemokratischen Parteien überall in Europa Stimmen verloren. Also was läuft da? Ja. Wenn man fragt, es gibt so Umfragen, Globescan ist eine und Edelmann, da fragt man, wer arbeitet im besten Interesse der Gesellschaft? Und da sind die Unternehmen heute, knapp 50% der Menschen meinen, Unternehmen arbeiten im besten Interesse der Gesellschaft. NGOs sind es fast 60%, politische Parteien nur 40%. Aber die gleichen Leute, die den Unternehmen nicht trauen, möchten mehr Regulierung von denen, denen sie noch weniger trauen. Also eine hochkomplexe Angelegenheit. So, dass jemand Gewinn macht, das ist Teil des Systems, ohne dass es nützt gar niemandem, ist auch sozialethisch nicht besonders wertvoll, wenn jemand Verlust macht. Ja? Dann werden Arbeitsplätze zerstört, solange Gewinne sprudeln, werden Arbeitsplätze aufgebaut. Ich möchte mich vorsichtig ausdrücken, aber wir haben ja im Großen und Ganzen eine Armutsproblematik in Deutschland, die nicht vergleichbar ist mit der Armutsproblematik, sagen wir, in Südostasien oder in Afrika südlich der Sahara. Auch da muss man differenzieren. Aber, und das bringt mich jetzt zu den Führungspersönlichkeiten, es gehört doch schon zum Anstand, dass man nicht lügt und betrügt. Es gehört doch auch zum Selbstverständnis normaler Menschen, dass man Probleme beim Namen nennt, dass man, es gibt doch Probleme, die man nicht lösen kann. Die CO2-Akkumulation ist eines davon, ja. Oder die man schon lösen könnte. Und es gibt ja übrigens viele ökologische Probleme, die nicht ohne soziale Lasten lösbar sind. Ja, natürlich kann man aufhören, Auto zu fahren, dann hat man weniger Stickoxide und CO2, aber dann hat man auch keine Arbeitsplätze mehr in der Autoindustrie. Ich habe vor kurzem einmal das Vergnügen gehabt, mit Herrn Haseloff zu sprechen über die Agenda 2030 und dann sagte er, natürlich weiß er auch, wie Klimaveränderung zustande kommt, aber er hat 60.000 Arbeitsplätze in der Braunkohleindustrie. So, wie ist verantwortliches Handeln in einer solchen Situation? Und die Agenda 2030 wurde ursprünglich über 15 Jahre gespannt, 2015 bis 2030, in der Hoffnung, man kann verschiedene Probleme in kleinere Stücke schneiden und dann mit der Zeit lösen. Und dass man sich aus etwas rausschleicht, anstatt dass das abrupt abbricht. Was ist unternehmerische Verantwortung? Unternehmerische Verantwortung ist Voraussicht. Das hat immer auch Marktchancen. Das ist nicht immer nur Marktverlust oder anderes statt. Und dann kommen wir zu den Menschen, die dort Entscheidungen fällen, die Konsequenzen für andere Menschen haben. Und da habe ich eben ein Buch geschrieben, das sich an Erich Fromm anlehnt. Ich habe Erich Fromm in den 70er Jahren gelesen, Die Kunst des Liebens und Haben oder Sein, und hat es dann zwischendurch wieder vergessen. Und es kam mir im letzten 2-3 Jahre wieder hoch. Und Erich Fromm macht etwas, was ich sehr schön finde. Er definiert Liebe, weil Liebe ist ja diese reduzierte Komplexität, wo jeder was anders drunter versteht. Und er sagt, Fürsorge, Verantwortungsgefühl, Achtung des anderen und Erkenntnis. Fürsorge. Ja, ich sorge mich um jemand. Mir ist es wichtig, dass jemand so ist, wie er oder sie ist und dass er oder sie wachsen kann, sich erfüllen kann. Verantwortungsgefühl im Weberschen Sinne, Verantwortungsethik. Ich bin für etwas persönlich verantwortlich. Ich schiebe das nicht ab an andere oder an dumme Umstände oder an sonst irgendwas, sondern ich fühle mich verantwortlich. Und da kommen wir dann nachher wieder zu Unternehmensfürsten, die jahrelang hohe Boni für etwas Falsches bekommen haben und jetzt das nicht zurückbezahlen müssen, weil das legal nicht möglich ist. Da muss man sich doch nicht wundern, wenn Leute sagen, das geht doch nicht. Wenn in einem Unternehmen 30.000 Arbeitsplätze abgebaut werden, weil man zu wenig Geld verdient und diejenigen, die schuld sind, dass man so wenig Geld verdient, am Schluss ungeschoren davonkommen. Das andere ist Achtung vor dem anderen, Respekt. Das fängt ja im normalen Gegenüber an, dass ich jemand respektiere, so wie er oder sie ist und nicht so lang dran rummägle, wie er so ist, wie ich meine, dass er sein sollte oder sie sein sollte. Und dann sind wir plötzlich auch bei Ausländern, dann sind wir bei anderen Kulturen. Kulturelle Vorschriften, sagen wir in China oder Indien oder in Afrika, sind andere als in Deutschland. Aber das hat seinen guten Grund. Das hat sich entwickelt über viele Jahre und das ist etwas, was Sozialkapital stützt. Es gibt so viele Dinge jetzt auch gerade im Sachverhalt Unternehmensverantwortung, von denen ich das Gefühl habe, die werden viel zu wenig diskutiert. Es ist nicht so schwarz-weiß, gut, böse, wie man das oft darstellt oder in Zeitungen skandalisiert, sondern das sind sehr oft Güterabwägungen. Wenn ich das mache, habe ich diesen Nutzen und diese Risiken. Und wenn ich was anderes mache, habe ich andere Nutzen und andere Risiken. Wie wäge ich Risiko-Nutzen-Verhältnisse gegeneinander ab? Und die Bewertung dessen, was besser ist, ist bei jemandem, der bei der Caritas arbeitet, eine andere wie jemand, der bei der Wall Street Banker ist.
Was sagen Sie denn einer Unternehmensführung, einem Menschen, was das Unternehmen davon hat, wenn er sich ethisch verhält?
Ich würde zunächst einmal sagen, kurzfristig kann jeder Idiot gut aussehen. Ja, in jeder Hinsicht. Langfristig können Sie nicht die Welt an der Nase herumführen. Das heißt, schauen Sie sich mal, wo die großen Versicherungen, welche Aktien die kaufen. Die haben nicht Interesse an hohen Ausschlägen und Gewinn mitnehmen dort und wieder tief einsteigen oder sonst was, sondern die möchten eine verlässliche Rendite über längere Zeit. Ist übrigens ja auch etwas, Frau Lange, es sind ja nicht die Couponschneider der Brechtschen Prosa, die heute die Kapitalisten darstellen, sondern die Aktionäre von großen und DAX-Unternehmen sind überwiegend Versicherungen und sind Lebensversicherungen. Und heute halten sich die Menschen nicht mehr an die Absterbeordnung, wie sie einmal ausgerechnet wurde durch die Statistiken. Die werden älter, wollten wir doch, ja. Und dann braucht man im Prinzip mehr Geld und das versucht man dann eben auch durch Shareholder Value in diesen Fällen anzuschauen. Und wissen Sie, es ist, wenn man bei den meisten Problemen, außer den Schwarz-Weißen, und das ist dann eine Intelligenzfrage, keine ethische Frage, bei den meisten Problemen, wenn man tiefer geht, stößt man auf eine viel größere Komplexität, als man das an der Oberfläche sieht. Und darüber würde ich gerne mehr Kommunikation haben. Sich die Zeit nehmen, nachzudenken, sind Sie diese Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, ist vermutlich die größte gesellschaftspolitische Reformagenda unserer Generation und der nächsten Generation. Ich kenne kein einziges Unternehmen, vielleicht mit der Ausnahme von Unilever, wo man die Geschäftsleitung in eine Klausur genommen hat mit Experten und sagen, erklär mir mal, was kommt da auf uns zu. Es gibt jetzt sogar eine SWOT-Analyse. Strengths, was sind unsere Stärken? Weakness, was ist unsere Schwäche? O, wo sind die Opportunities? Und T, wo sind die Threats, die Bedrohungen? Dass man durch die 17 Ziele und durch die 189 Targets geht und sagt, wo sind wir gut? Wo sind wir schwach? Wo müssen wir in der Zukunft hin und dann handeln?
Sie müssen zur Erklärung noch dazu sagen, diese 17 Ziele sind vor drei Jahren mittlerweile, 2015 nämlich, von sämtlichen Ländern unterschrieben worden. Ja. Diese 17 Ziele sind zusammengefasst in der Agenda 2030. Ja. Und für 15 Jahre haben alle Länder sich verpflichtet, an diesen Zielen zu arbeiten. Richtig. Und sie zu erreichen. Und das sind die Ziele, um ein gutes und menschenwürdiges Leben auf der ganzen Welt zu ermöglichen. So kann man es vielleicht einfach
und
beschreiben.
Eben auch noch für die Kinder unserer Kinder. Ja?
Das Weil ist uns, wichtig, für die Zukunft auch
gedacht. Ja, wissen Sie, Frau Lange, uns wird es noch gut gehen. Ja? Aber das ist ja nicht die einzige Perspektive. Wenn man Kinder hat oder wenn man Enkel hat, da findet man plötzlich, oh je, ja, ich meine es zwar gut für meine Enkel, aber ich tue in diesen gut meinen Dinge, die denen den existenziellen Teppich unter den Füßen wegziehen. Aber ich meine, es fängt mit einem selber an, dass man sich nicht verändert mit Machtzuwachs, dass man der Gleiche bleibt. Ist es so viel verlangt, dass ich sage, bitte bleib doch normal, du bist doch die gleiche Person wie vorher, aber du hast jetzt eine andere Verantwortung. Eigentlich würde man doch hoffen, dass jemand vorsichtiger wird, demütiger wird, mehr fragt als Antworten hat. Aber ich sehe oft eine Haltung, anstatt einer Haltung sehe ich Allüren, ja, dass man Selbstbereicherung betreibt, sich Privilegien zuschanzt, ein Privatflugzeug braucht, weil erste Klasse dir doch nicht zumutbar ist. Die haben offensichtlich niemand mehr, der ihnen sagt, du hör mal auf, ja, das macht doch keinen Sinn.
Das scheint sie aber nicht zu entmutigen. Ich finde Ihre positive Einstellung wirklich sehr erstaunlich. Bei alledem, was man dagegen einwenden könnte und was einem dazu einfällt, muss ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Also Sie haben es selber aufgezählt, das Privatflugzeug und so weiter und so weiter.
Ja, ja, aber na gut, ich bin Idealist, ja. Und jetzt bin ich so alt, jetzt werde ich auch nicht mehr anders, ja. Ich meine auch, es gibt eine self-fulfilling prophecy, ja, dass man, wenn man nichts macht, kommt so schlecht, wie man das nicht wünscht, dass es kommt. Und es gibt einen schönen Satz von Pablo Neruda, der sagt, die anderen können dir immer wieder die Blumen kaputt machen, aber den Frühling werden sie nicht aufhalten.
Hat diese positive Lebenseinstellung Sie auch dahin geführt, dass Sie Berater von zwei UN-Generalsekretären geworden sind?
Das waren natürlich auch immer glückliche Umstände. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich wurde dann gefragt, ob ich der Sonderberater für Corporate Responsibility für Unternehmensverantwortung für Kofi Annan sein möchte. Natürlich wollte ich das, weil die UNO wichtig ist. Die UNO ist zwar nur so stark, wie sie der Sicherheitsrat sein lässt, ja, und oft gibt es dort Entscheidungen, die haben mehr mit Regionalpolitik zu tun als mit der Sache. Aber dennoch ist die UNO immer noch das Gefäß, wo man Leute zusammenbringen kann, die sonst nicht zusammenkommen. Und ich bin auch da der Meinung, Persönlichkeiten, wenn der Kofi Annan zwei Leute, die sich sonst nicht verstehen, bei sich zu Hause zum Nachtessen einlädt, dann entsteht eine völlig andere Atmosphäre. Und wenn dann die Presse nicht dabei ist, kann man sogar ehrlich zueinander sein, kann sagen, ich würde das auch gerne machen, kann das aber nicht, weil. Und andere sagen, aha, ja, kann ich dir helfen, indem ich da, ja, es entsteht, es kommt etwas in Bewegung. Und sobald man Posing, etwas darstellen, meint zu müssen, der große Typ, der alles weiß und alle Macht hat, da läuft etwas falsch, da heben die ab. Und das sehen Sie schon am Laufen. Die schreiten 2 Zentimeter über dem Boden, die laufen nicht normal. Die grüßen nicht den Portier, weil das ist ja nicht ihre Klasse von Mensch, mit dem sie grüßend angetroffen werden wollen. Das sind auch die, beim Empfang immer über ihre Schulter schauen, ob nicht noch jemand Wichtigere da ist, mit dem sie besser reden würden, sind eigentlich arme Menschen.
Wie sind Sie denn klargekommen in dieser Gesellschaft? Wie haben Sie trotzdem was bewirken können?
Einerseits, wenn Sie Non-Mainstream-Arbeit machen, müssen Sie eine dicke Haut haben. Sie müssen charakterfest sein im Sinne von, ich finde, das ist richtig, also mache ich's. Aber ich habe viel vom Konstruktivismus gelernt. Ich bin heute wirklich der Meinung, Menschen, jeder Einzelne von uns zimmert sich seine Wirklichkeit. Und die Frage, Watschlawick, wie wirklich ist die Wirklichkeit, ist einer der interessantesten, die es gibt. Und ich glaube heute, dass viele Menschen, die so ganz anders argumentieren, anders denken, sich anders verhalten, schon meinen, sie tun es auch richtig. Schon auch glauben, dass das jetzt in ihrer Rolle, die sie dann übernehmen oder meinen, spielen zu müssen, dass das so richtig sei. Und wenn man dann die Menschen ansprechen, es muss sie jemand ansprechen, nicht im kritischen Sinne, du bist dann weiß ich was, ja, sondern ich fände es sympathischer, wenn, ja, oder wenn jemand eine intakte Familie hat, frag doch mal deine Kinder, ob die das gut finden, ja, oder die Frau. Dass man Zugang findet zu Selbstreflexion, dass niemand Gesicht verliert, wenn er sich verändert, dass jemand auch mal sagen kann, da habe ich einen Fehler gemacht, da bin ich schuld, was kann ich machen, um das zu revidieren? Das macht sie doch menschlich. Und das ist doch eigentlich das Schöne, wenn wir jemanden als Menschen und nicht als Rolle begreifen, dann können wir uns öffnen, dann können wir auch verzeihen und dann können wir sagen, komm, wir machen was miteinander.
Wir haben jetzt ganz viel über die Verantwortung von Unternehmen, von Staaten, ja, von Politikern geredet. Ich würde gerne noch auf den einzelnen Menschen, nämlich ja, auf uns zum Beispiel als Verbraucher zurückkommen. Diese großen Ziele, diese 17 Ziele, die die einzelnen Länder verwirklichen sollen, und zwar nicht nur die Entwicklungsländer, ja, sondern die alle ja, verwirklichen sollen. Was können wir dazu tun?
Also vom Standpunkt der nachhaltigen Entwicklung sind alle Länder dieser Erde Entwicklungsländer. Und jeder Einzelne von uns hat als Wähler eine Stimme, hat als Verbraucher, als Konsument eine Stimme, hat als Kapitalanleger eine Stimme, hat als Vorbild eine Stimme. Zu Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland. Jeremias, Gott helf. Und ich glaube, tatsächlich die Revolution, die stattfinden wird, wird stattfinden durch 7,6 Milliarden kleine Schritte und nicht durch das Warten auf Godot. Es wird nicht von oben eine, es wird nur von oben etwas, wenn etwas ganz Schlimmes passiert, kommt das von oben. Und wenn nur schon Menschen überlegen, was ist der Impact meines Konsumverhaltens, meines Mobilitätsverhaltens, wenn man bei sich selber anfängt und sagt, da kann ich ein bisschen was machen. Es fängt mit einfachen Dingen an. Ich nehme eine Tasche mit, anstatt eine Plastiktüte im Laden zu bekommen. Ich glaube, 60% der Autofahrten in Deutschland sind für Strecken unter 3 Kilometer. Es gibt ganz viele Dinge, öffentlicher Nahverkehr. Und es ist eben, man kann den Menschen nicht Leiden zumuten. Oder du musst jetzt halt im Winter einen Pullover und lange Unterhosen auch in der Wohnung tragen, weil das können nur noch 18 Grad, oder weiß ich was alles. Sondern wenn man den Menschen vermitteln kann mit bescheidenerem Konsum, mit bescheideneren Ausgaben, gewinnst du auch mehr Freiheit, gewinnst du auch mehr Zeit, hast du mehr Selbstbestimmung. Du bist nicht im Hamsterrad, dass du dein jeweilig höheres Einkommen erreichen musst, weil du schon mehr ausgegeben hast, als du verdienst. Dass das auch zu einer seelischen Entschleunigung führt und die tut den Menschen gut.
Was tut Ihre eigene Stiftung Globale Werteallianz dazu?
Die Arbeit, die ich gemacht habe für die Novartis Stiftung, die hat mich eigentlich mit ganzem Körper, Geist und Seele ergriffen. Ich finde, das ist wichtig. Ich finde auch, dass unsere Generation 70 Jahre Frieden gehabt hat, 70 Jahre wirtschaftliche Entwicklung, nie Streit, nie Bürgerkrieg oder sonst irgendetwas. Wir sind eine goldene, privilegierte Generation und das verpflichtet, etwas zurückzugeben. Und ich meine, in dem Bereich, wo ich Expertise habe, kann ich etwas zurückgeben, kann anderen helfen. Und ich finde, das ist meine Pflicht. Und von einer Arbeit wie der meinen, geht man direkt vom Büro auf den Friedhof und geht nicht noch 20 Jahre golfen dazwischen.
Beschreiben Sie ein kleines bisschen noch von der Arbeit in der Globale Werteallianz, was Sie konkret tun?
Also konkret, ich bin tief davon überzeugt, es geht unheimlich viel und man weiß es nicht. Also ich möchte wissen, wo geht was, wo wird wie über was gedacht, wo gibt es neue Vorschläge, wer hat jetzt was publiziert. Ich möchte das lernen. Also ich möchte wissen, was läuft. Ich möchte vernetzt sein mit Leuten, die anderes wissen als ich. Ich möchte denen helfen mit dem, was ich kann und möchte deren Hilfe mit dem, was ich nicht kann. Diese Stiftung ist im Prinzip im Zentrum eines Netzwerks, Netzwerks. Ich halte Vorlesungen in Amerika und in der Schweiz und eben auch in China, um auch zu hören, wie reagieren junge Menschen auf das, was jetzt ich aus einer Lebenserfahrung, die jetzt etwas länger geht, zu bieten habe. Ich lerne von jungen Menschen eine Art von Unbekümmertheit, eine Kreativität, die mich sorglos sein lässt. Die werden das auch schaffen. Also nach dem verlorenen Spiel gegen Südkorea waren 3 Minuten später auf dem Netz, weiß ich was, für Karikaturen und für Sprüche zynischer, hämischer, satirischer Art. Wahnsinnig kreativ. Und dann denke ich immer, mein Gott, wenn es das gibt, ja, die werden die Probleme anders lösen, als wir das jetzt für richtig finden. Aber viele alte Einsichten sozusagen, und da muss man nicht bei Sokrates oder bei Kant anfangen, es gibt viele alte Einsichten, die sind eben auch deshalb richtig, weil sie alt sind. Und da muss man das Rad nicht nochmal erfinden, wenn man jung ist.
Kann man sie übernehmen. Vielen Dank, Klaus Leisinger. Viel Erfolg für Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Weiterhin. Das war das Gespräch im Kulturradio des RBB. Am Mikrofon verabschieden sich Lydia Lange und Klaus Leisinger, nicht ohne die letzte Musik anzusagen, nämlich Why Worry von Dire Straits. Warum haben Sie die ausgesucht?
Ja, weil ich meine, reg dich nicht auf, mach dir keine Sorgen, wir werden schon einen Weg finden, wie wir das Problem lösen.
Gutes Schlusswort.